Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt und ich bin froh, dass ich wieder zuverlässig unterstützt werde von Rechtsmediziner Klaus Püschel. Klaus, du kennst dich mit Verletzungen und Tod so gut aus wie kaum ein anderer und bist der beste Experte, den ich mir an meiner Seite wünschen kann.
Moin, liebe Bettina. Danke für die Lorbeeren und vor allem willkommen an die Hörer. Rechtsmediziner werden bekanntlich meist mit spannenden Krimis und Tatortfilmen assoziiert, so als eine Art Superermittler. Die Routine und die Realität bietet aber auch andersartige und sehr spezielle Fälle. Diese betreffen leider nicht selten die Schwächsten der Gesellschaft. Und der Rechtsmediziner wird dann manchmal zu ihrem Anwalt. Das ist ein regelrechtes Kontrastprogramm zu unseren sonstigen Themen.
Ja, das ist die Steilvorlage, denn es ist mal wieder an der Zeit, uns einem wirklich sehr traurigen Fall zu widmen. Besonders traurig und tragisch ist die Geschichte deshalb, weil das Opfer ein kleines Kind ist, genauer gesagt ein Säugling, also jemand, der überhaupt keine Chance hat, sich zu wehren.
Da hast du völlig recht, Bettina. Fälle von verbrecherischen Handlungen an Kindern, an Säuglingen, also an den Schwächsten unserer Gesellschaft, sind nur sehr schwer zu ertragen. Allerdings ist es andererseits extrem wichtig, auf solche Fälle hinzuweisen und davon zu erzählen. Ja, es geht natürlich um das Vermeiden, um die Prophylaxe. Wir wollen ja vor allem auf Gefahren aufmerksam machen und damit erreichen, dass sich vergleichbare Schicksale möglichst nie wieder ereignen.
Wobei wir leider aus unserer beider Berufserfahrung wissen, dass es doch häufiger passiert, dass also gerade kleine Kinder zu Opfern werden. Auch wenn diejenigen, die für den Tod der Babys und der Säuglinge verantwortlich sind, in einigen Fällen den Kindern eigentlich gar kein Leid antun wollten, so wie es jetzt in unserem Fall, über den wir reden möchten, aus dem Jahr 2015 war.
Ja, so hat es jedenfalls die Frau erzählt. Also, was ist passiert? Eine junge Mutter ist mit ihrem 5 Monate alten Säugling allein zu Hause. Das Baby schreit, die 28-Jährige fühlt sich grenzenlos überfordert und will einfach nur ihre Ruhe haben. Sie ist gestresst, genervt und also greift sie dann, wie ich finde, zum Letzten. Sie breitet nämlich über den weinenden Säugling, der in Bauchlage im elterlichen Bett liegt, 2 große Decken aus. Sie deckt das Kind zu. Und zwar so, dass es völlig verschwindet. Dann geht sie aus dem Zimmer.
Also diese Frau, nennen wir sie Sabrina T., eigentlich hieß sie ganz anders, die macht sich wahrscheinlich gar keine großen Gedanken darüber, was sie in diesem Moment getan hat, als sie die Decken über das Baby gebreitet hat. Sie ist froh, dass das Baby jetzt leise ist. Und sie geht an diesem Novemberabend ins Wohnzimmer und schaut auf ihrem Handy eine Castingshow an. Nach einer halben Stunde sieht sie zum ersten Mal wieder nach ihrem Kind. Da ist der Junge regungslos.
Entschuldige, Bettina. Natürlich ist er regungslos. Wie sollte es denn anders sein, wenn die eine halbe Stunde draußen ist?
Ja, da hat sie wohl nicht drüber nachgedacht. In diesem Moment aber, als sie merkt, dass der kleine Säugling regungslos ist, wird die Frau panisch. Sie wählt dann den Notruf. Und damit hat sie doch, nachdem ihr Handeln vorher definitiv falsch gewesen war, in dieser Situation dann richtig reagiert, oder?
Naja, also du bist sehr freundlich. In diesem Moment ja. Vorher hat sie allerdings alles Ja, ich würde sagen grausam, falsch gemacht, natürlich. Wir wissen auch übrigens, was die Frau jetzt gesagt hat.
Du meinst bei dem Notruf?
Ja, die 28-Jährige erklärte gegenüber der Notrufzentrale, dass ihr kleiner Junge nicht mehr atme. Und dann hat sie wörtlich Folgendes gesagt. Er ist total weiß angelaufen, das sagt sie unter Schluchzen. Der Mitarbeiter der Leitstelle forderte sie jetzt auf, das Kind auf den Boden zu legen und es Mund zu Mund zu beatmen. Also, so machen die das ja von Seiten der Notrufzentrale. Sie versuchen, die Erste Hilfe gleich zu organisieren. Dann erklärt er der Mutter auch noch, wie sie die Herzmassage machen soll. Allerdings ist das bei einem so jungen Kind für Laien natürlich schwierig. Wir müssen uns den Babykörper einmal vorstellen und dann die große Erwachsenenhand. Wahrscheinlich dominiert bei einem Ersthelfer dann auch die Angst, man könne so einen kleinen Körper kaputt machen, ihn beschädigen, zu viel Druck ausüben, eventuell Rippen brechen, so irgendwie etwas in dieser Art, ja, die Angst, was falsch zu machen.
So hat es ja auch später die Mutter erzählt. Sie habe ihr Baby retten wollen, sagte sie. Und dann sagte sie weiter, aber ich konnte das kleine Herz nicht finden.
Naja, kein Wunder, das hat ja auch nicht mehr geschlagen. Das ist jetzt mein etwas böser Kommentar. Der kleine Säugling ist unter der Decke oder unter den beiden Decken leise gestorben. Und das geschah bereits wenige Minuten, nachdem die Mutter ihn so zugedeckt hatte. Man darf nicht vergessen, so ein kleines Kind ist natürlich überhaupt nicht dazu in der Lage, sich irgendwie von den Decken ja frei zu strampeln. Die Decken waren jeweils 135 mal 200 Zentimeter groß. Das sind also die üblichen Maße, wie man sie von den Bettdecken für Erwachsene kennt. Und unter so großen flächenhaften Bedeckungen hat das Kind natürlich keine Chance, freizukommen und auch keine Chance zum Atmen.
Ja, also ich verstehe das dann auch so, dass diese Bettdecken auch zu schwer sind. Klaus, wenn wir an dieser Stelle schon mal wichtige Ratschläge geben wollen, was würdest du dann Eltern empfehlen?
Na, das ist ja eine Situation, von der immer wieder berichtet wird. Also ein schreiendes Kind, was überhaupt nicht aufhört zu schreien. Und in einer solchen Lage ist es einfach völlig falsch, das Kind nun gewaltsam ruhig stellen zu wollen. Das klappt auf keinen Fall. Also auf keinen Fall Mund zu halten, Nase zu halten, keine Decke drüber. Und vor allen Dingen auf keinen Fall irgendwie schütteln, also um das Kind sozusagen zurechtzuweisen. Man darf alles andere kaputt machen. So haben wir das ja auch gesagt im Rahmen einer Kampagne. Also mach dein Handy kaputt, mach den Fernseher kaputt, mach die Scheibe kaputt, aber mach bitte nicht das Baby kaputt. Wenn man selber total überfordert ist, dann soll man das Kind eben notfalls irgendwo ablegen und tatsächlich die Tür zumachen und ins Nebenzimmer gehen. Bloß, man darf keine Gewalt ausüben.
Ja. Und das Gehen ins Nebenzimmer natürlich nur für einen Augenblick, bis man sich selber beruhigt hat und nicht für längere Zeit.
Naja gut, also da kann man sich ruhig eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde Zeit nehmen. Das Kind brüllt dann ja nur. Was ich theoretisch natürlich auch sagen würde, ist, man soll professionelle Hilfe suchen bei den sozialen Diensten oder eben auch ja im eigenen Umkreis bei Partnern, Freunden, Verwandten. Also versuchen, diesen Stress mit dem Baby dann so ein bisschen gemeinsam abzupuffern.
Und dann kommt es also auch gar nicht erst zu so einer Situation wie der, in der sich dann Sabrina T. mit ihrem kleinen Sohn befand. So verstehe ich dich jetzt richtig. Aber dieser 5 Monate alte Junge ist gestorben. Vereinfacht kann man dann, glaube ich, sagen, dass er erstickt ist unter diesen beiden Bettdecken. Also, dass seine Atemwege durch die Bettdecken so zugedeckt waren, dass er keinen Sauerstoff mehr in seine Lungen bekam.
Klar, genau das war der Fall. Wir haben als Todesursache bei dem Kind Ersticken festgestellt. Das war einfach ein riesiger Fehler, dass die Mutter die Decken über den Jungen gelegt hat. Man kann sicher sagen, dass die Mutter von dem Moment an, in dem sie ihr Baby so massiv mit Decken zugedeckt hat, maximal noch 3 bis 5 Minuten Zeit gehabt hätte, um das Kind vor dem Ersticken zu retten. Ja, so lange dauert ein Erstickungsvorgang. Ja, alles danach ist zu spät, dann ist das Gehirn unwiederbringlich hirntot.
Also, dass es für das kleine Kind zu spät war für diesen Säugling, so haben das ja auch damals die Rettungskräfte erlebt. Sie waren zwar nach dem Notruf der Mutter sehr schnell in der Wohnung der Familie, konnten aber nicht mehr helfen. Wenig später war auch die Polizei vor Ort. Die Beamten hatten sich auf den Weg zu der Wohnung in Hamburg-Harburg gemacht, weil an jenem Novemberabend 2015, kurz nach 21 Uhr, nämlich folgende Meldung im Kommissariat einging. Da hieß es: Tod eines Säuglings vermutlich verursacht durch die Mutter.
Derartige Einsätze sind für die jeweiligen Rettungskräfte, ja, die Ersthelfer, die Ermittler und natürlich irgendwie auch für uns Rechtsmediziner besonders belastend, weil es um ein totes Kind geht, einen Säugling in diesem Fall, und weil wir alle wissen, dass hier etwas passiert ist, was eigentlich nicht sein soll und natürlich nicht sein darf. Es darf und soll nicht sein, dass ein Kind gewaltsam umkommt, ja, auch noch innerhalb der Familie, in der eigenen Wohnung. Die dann als erstes an den Geschehensort kommen, erleben vordergründig um das kindliche Opfer eine am Boden zerstörte Mutter, ja, vielleicht auch Vater und Mutter, die um ihr Kind weinen.
Also das kann ich mir vorstellen, das wäre ja wohl auch die Situation, die ich erwarten würde. Also eine unendliche Trauer um das, was passiert ist, darum, dass das Kind jetzt tot ist. Dass also man weint, am Boden zerstört ist. Aber hier war es anders. Sabrina T., die Mutter, stand laut Zeugen im Flur, hatte das tote Baby auf dem Arm. Es war für die Zeugen, die in den Raum kamen, eindeutig, dass das kleine Kind tot war. Und die Frau wiegte den Jungen hin und her, als wolle sie ihn beruhigen. Und was den Ersthelfern auch aufgefallen ist, die Frau weinte nicht.
Naja, das war offensichtlich eine Verkennung der Situation irgendwie, schon wie vorher, als sie das Kind im Nebenzimmer unter die Decken gepackt hat. Die Mutter stand jetzt vermutlich auch dann noch zusätzlich unter einem erheblichen Schock. Genau wissen wir das nicht. Aber immerhin wissen wir durch Zeugenaussagen, was sie zu einem Feuerwehrmann gesagt hat. So hat er das jedenfalls später vor Gericht im Prozess gegen die Mutter geschildert. Danach hat sie zu diesem Feuerwehrmann Folgendes gesagt. Sie habe Decken auf ihren Sohn gelegt und dann weiter, das ist jetzt ein Zitat: Ich habe das Schreien nicht mehr ertragen. Ich dachte nicht, also nicht, dachte sie das, dass es so schlimm ist. Jetzt will ich ins Gefängnis. Tja, das war eine späte Einsicht, würde ich sagen.
Wenig später waren doch auch Hamburger Rechtsmediziner vor Ort. Wie haben du und deine Kollegen denn die Situation vorgefunden?
Ja, ich habe mir das genau schildern lassen. Meine Mitarbeiter haben mir Folgendes gesagt, was sie so vorgefunden haben vor Ort. Der Säugling lag in Rückenlage im Kinderzimmer. Also jetzt in Rückenlage, vorher war da ja in Bauchlage gewesen nach Angaben der Mutter. Und zwar auf einer Spieldecke, da lag er jetzt. Und dort an dieser Stelle waren die Reanimationsbemühungen der Rettungskräfte erfolgt. Viel zu spät, wie wir wissen. Unter anderem auch noch Herzdruckmassage. Naja, aber das war eben alles viel, viel zu spät.
Wirklich tragisch. Wenn die Polizei die Hintergründe für den Tod eines Kindes ermitteln will, dann machen sie sich ja auch einen Eindruck von der Wohnung, in der die Familie lebt, ob es etwa Anzeichen für Verwahrlosung gibt. Welchen Eindruck machte denn in diesem Fall die Wohnung?
Naja, also auch die Rechtsmediziner schauen sich vor Ort um und ja, wir fanden die Wohnung durchaus sauber und aufgeräumt. Das haben wir schon ganz und gar anders erlebt. Es entstand für uns auch der Eindruck, dass die Eltern des Säuglings wie ein normales Paar zusammenlebten, so schien das jedenfalls. Es gab in der Wohnung viele Fotos und auch Videos übrigens, auf denen die 28-jährige Frau, ihr damaliger Partner und das gemeinsame Kind zu sehen waren. Der Säugling war übrigens auch in einem ganz normalen Pflegezustand. Der zeigte keinerlei Vernachlässigungszeichen. Er war auch gut genährt. Außerdem waren weder Vater noch Mutter vor der Tat irgendwie Polizei bekannt. Nur das Jugendamt hatte einmal Kontakt zu der jungen Familie gehabt. Dabei ging es aber um ein Beziehungsproblem nur zwischen den jungen Eltern. Aber beispielsweise für ein erhöhtes Gewaltrisiko bei Vater und Mutter, ja vor allen Dingen auch gegenüber dem Kind und damit eine Kindeswohlgefährdung, gab es für das Jugendamt keinerlei Hinweise.
Und trotzdem kam es zu diesem verhängnisvollen Unglück. Im Prozess gegen die Mutter des kleinen Jungen wurden dann schwierige Umstände deutlich, von denen man vorher wohl nichts geahnt hatte. Vor Gericht stand die Frau dann wegen Totschlags, das wurde ihr vorgeworfen, eben im Zusammenhang mit diesem toten kleinen Säugling.
Ja, die Große Kammer tagte deswegen ja auch als Schwurgericht. Die Staatsanwaltschaft warf der Mutter im Prozess vor, sie habe den Tod des 5 Jahre alten Jungen...
5 Monate.
So habe ich das gemeint. 5 Monate alten Jungen billigend in Kauf genommen, als sie ihm die Decken auch über Kopf und Gesicht gelegt hat, um seinen Schreien nicht mehr hören zu müssen. Bettina, du warst doch wieder lange Zeit dabei. Wie hat die Angeklagte sich denn selbst da im Prozess geäußert?
Also sie erzählte, dass sie unendlich unter dem Tod des Kindes leide, dass ihr aber an jenem Abend alles zu viel geworden sei. Damit war insgesamt gemeint ein Familienleben, das, anders als es die Fotos, von denen du gerade erzählt hast, in der Wohnung vermuten ließen, dieses Familienleben war also offenbar alles andere als harmonisch. Die Frau erzählte, ihr Partner habe sie geschlagen. Ihre finanzielle Situation sei desolat gewesen. Sie habe sich insgesamt überfordert gefühlt. Und dann habe ihr Sohn, der eigentlich die meiste Zeit ein eher pflegeleichtes Kind gewesen sei, auch noch wie am Spieß geschrien. Er habe sich nicht beruhigen lassen. Da habe es sich so angefühlt, sagte die Angeklagte, als würde in ihrem Kopf, und jetzt zitiere ich, ein Wirbelsturm der Gedanken toben.
Noch einmal ein Wirbelsturm an Gedanken. Ja, da sind ihr doch alle Sicherungen durchgebrannt. Wie wollte sie denn diesen Wirbelsturm an Gedanken beruhigen? Wie hat sie ihre unmögliche Handlung denn sonst irgendwie noch begründet? Was ging in ihr vor? Kam das irgendwie vor Gericht raus?
Naja, also diesen Wirbelsturm, den wollte sie eben einfach beruhigen, indem sie dafür sorgt, dass ihr Kind nicht mehr schreit. Also das war in dem Moment ihre Motivation, darum ging es ihr. Und dann, es ist also in diesem Abend etwa 20 Uhr, da nimmt sie diese zwei Decken, von denen ja jetzt bei uns schon häufiger die Rede war, bedeckt damit den bäuchlings im Elternbett liegenden, schreienden kleinen Jungen. Und dann setzt sich Sabrina T. ins Wohnzimmer und schaut sich, wie gesagt, auf dem Handy eine Fernsehshow an.
Ja, kaum zu glauben, wie banal klingt das denn? Jetzt passiert ja als nächstes genau das, was man einfach erwarten muss. Das Schreckliche, das Kind erstickt. Das wissen wir. Was hat man denn im Prozess sonst noch über die Vorgeschichte erfahren? Wie hat Sabrina T. ihre Beziehung zu ihrem Partner und zu ihrem Kind denn dargestellt?
Also zunächst mal, die Tat selbst bezeichnete Sabrina T. als Fehlverhalten, dem ein ganzer Problemberg zugrunde gelegen habe. Trotzdem hat dieser Fall vor Gericht nichts gemein mit anderen Fällen, in denen überforderte Eltern ihre Kinder dann töten, und zwar Kinder, die vielleicht vorher Wochen oder Monate lang vernachlässigt oder misshandelt wurden. Hier in diesem Fall ging es vielmehr um eine Frau, die eigentlich niemand als potenzielle Täterin auf dem Schirm hatte. Und zur Vorgeschichte, die Angeklagte erzählte von ihrer Kindheit in Bosnien, wo sie aufgewachsen war, und diese Zeit sei vom Krieg überschattet gewesen.
Ja, das klingt natürlich dann schon ganz anders. Vorher diesen Ausdruck Fehlverhalten, den finde ich wiederum mal sehr banal. Aber der Balkankrieg von 1992 bis 1995, der ist mir schon noch sehr lebhaft in Erinnerung. Ja, man muss bedenken, da war Sabrina T. selbst also 5 Jahre alt, als der Krieg losging und um sie herum tobte. Und dann war sie 8 Jahre, als alles vorbei war.
Richtig. Die 28-Jährige erzählte weiter, dass ihr Vater sie geschlagen habe, also als sie dann über ihre eigene Kindheit berichten sollte vor Gericht. Sie sagte, dass sie und ihre Familie auf der Flucht in Deutschland dann von einer Flüchtlingsunterkunft in die nächste umgezogen seien. Im Schulunterricht hatte sie dann Probleme mitzukommen. Sie begann später eine Ausbildung zur Altenpflegerin, beendete diese aber nicht. Schließlich machte sie eine Lehre zur Friseurin und arbeitete dann als Kassiererin.
Ja, und dann hat sie offensichtlich ihren Partner kennengelernt und sich in ihn verguckt, verliebt. So muss das ja gewesen sein.
Das war demnach im Sommer 2015, als Sabrina T. ihren späteren Partner, nennen wir ihn hier Anton F., kennenlernt. Da zieht sie schon nach wenigen Tagen bei ihm ein. Er ist Kellner. Zusammen haben sie nicht besonders viel Geld, leben in einer kleinen Wohnung. Er hat oft Schichtdienst gehabt und sie fühlte sich häufig allein und vernachlässigt, langweilte sich. Und dann ging sie fremd. Sie wurde schwanger, entschied sich zunächst für eine Abtreibung, setzte dann aber erneut die Pille ab, ohne ihrem Partner Anton F. davon zu erzählen. Und dann wurde sie erneut schwanger. Und diesmal entschied sie sich dann dafür, das Kind zu bekommen.
Ja, war das dann eine gemeinsame Entscheidung? Wollte auch er dieses Kind?
Also so wie sie das als Angeklagte vor Gericht schilderte, wollte er nicht Vater werden. Sie erzählte, sie habe Anton F. Ultraschallbilder vom Fötus gezeigt, aber er habe sich nicht gefreut. Die Angeklagte sagte dann im Prozess, ich zitiere, er wünschte sich keine Familie, er hat sich nicht dafür interessiert, was ich wollte. Aber für sie sei dieses Baby, was sie da erwartet hat, ein Wunschkind gewesen. Sie habe Anton F. auch heiraten wollen. Doch er habe sich ihr gegenüber häufiger aggressiv und gewalttätig verhalten. Sie sagte dann wörtlich, er trank viel Alkohol und schlug mich. Ich fühlte mich wie seine Sklavin. Er habe sie auch gedemütigt, erzählte sie. Zum Beispiel habe er gesagt, du siehst aus wie ein Schwein.
Oha, also Ich frage dann ja immer, trotzdem ist sie bei ihm geblieben? Das ist ja irgendwie schwer zu verstehen. Hat sie denn immer noch an ein intaktes Familienleben geglaubt, wenn das Kind erstmal da ist?
Also vielleicht war das so. 4 Monate vor der Geburt zog das Paar jedenfalls von der Heimatstadt, in der er ursprünglich gewohnt hatte, nach Hamburg-Harburg in eine Wohnung. Finanziell war es weiter relativ eng und offenbar verlangte Anton F., dass Sabrina T. öfter mal die Kosten übernimmt, dass sie sich beteiligt, vor allen Dingen, wenn sie ausgehen oder Dinge für das Baby anschaffen. So erzählte sie es zumindest. Es habe zunehmend gekriselt in der Beziehung, nicht zuletzt auch wegen Geldproblemen.
Also, um das jetzt nochmal auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, da gab es doch im Prozess unabhängige Zeugen, die Einblicke in das Familienleben hatten, wie zum Beispiel eine Hebamme und eine Kinderkrankenschwester. Was haben die denn eigentlich erzählt?
Also eine Hebamme, die nach der Geburt des kleinen Jungen Hausbesuche bei der Familie machte, die erzählte, der Vater sei ihr zweigesichtig vorgekommen und damit meinte sie, dass er zu ihr, also der Hebamme, sehr freundlich gewesen sei, aber gegenüber seiner Lebensgefährtin sei er unfreundlich gewesen, habe latent aggressiv gewirkt, sie angeherrscht und herumkommandiert.
Und die Hebamme hat dann doch auch angesichts dieses negativen Verhaltens den Kinder- und Jugendnotdienst verständigt, nachdem Sabrina T. ihr erzählt hatte, dass der Kindesvater ihr weiterhin Gewalt angedroht habe.
Das ist richtig. Das Jugendamt schaltete sich ein und eine Kinderkrankenschwester vom Gesundheitsamt machte 15 Hausbesuche dann bei der Familie.
Das ist ja doch eine ganze Menge. Und diese Kinderkrankenschwester vom Gesundheitsamt, die stellte positiv fest, dass das Zuhause der kleinen Familie sauber, aufgeräumt und kindgerecht war. Also nach außen hin alles in Ordnung. Und sie hat, solange sie da war, auch immer den Eindruck gehabt, dass die Eltern mit ihrem Säugling fürsorglich umgingen. Das klingt doch ganz positiv.
Finde ich auch. Aber die Beziehung der Eltern wirkte auf die Hebamme und die Kinderkrankenschwester andererseits extrem kühl. Also das Umgehen der Eltern miteinander. Allerdings hatte keiner dieser Zeugen das Gefühl, dass das Baby in Gefahr sein könnte. Die Kinderkrankenschwester sagte als Zeugin im Prozess, ich zitiere, die einzige Sorge war, dass der Partner der Mutter etwas antut. Und Sabrina T. selber hat es als Angeklagte so formuliert, immer wenn jemand vom Amt kam, war Anton lammfromm, waren die Leute weg, schlug er mich grün und blau.
Ja, damit kommen wir jetzt zu einem ganz wichtigen Aspekt, nämlich zum Vater. Der war doch dann Nebenkläger in dem Prozess gegen Sabrina T. Seine Rolle scheint ja wirklich sehr zwiespältig gewesen zu sein. Vor allem, wenn die 28-Jährige ihn als latent und im Geheimen, also hinter geschlossenen Türen, als dann gewalttätig schilderte. Trotzdem, sie hat nie Anzeige gegen ihn, etwa wegen Körperverletzung, erstattet. Ja, soweit die Polizei das in Erfahrung gebracht hat. Wie hat der 32-jährige Mann denn die Beziehung zu seiner Partnerin und zu seinem Sohn dargestellt? War der auch Zeuge?
Ja, also er ist dann auch gehört worden vor Gericht und es wurde schon deutlich, dass Sabrina T. nicht gerade seine ganz große Liebe war. Er sagte über ihr Kennenlernen, Zitat, dass ich verliebt war, kann ich nicht direkt sagen. Immerhin habe ihn am Anfang, da zitiere ich wieder, nichts an ihr gestört.
Na, also ehrlich, das klingt ja aber alles andere als charmant. Das finde ich doch, extrem überheblich.
Nicht wahr? Also so ein Kompliment stellt man sich jedenfalls anders vor.
Soll ich dir jetzt mal eins machen?
Vielleicht nach der Sendung, dann würde ich mich freuen. Wenn wir jetzt aber weiter über den Anton und die Sabrina T. reden, der Vater hat dann gesagt, er habe festgestellt über seine Lebensgefährtin, dass sie nicht mit Geld habe umgehen können. Außerdem sei sie weder treu noch aufrichtig gewesen. Trotzdem habe er sich eine Familie gewünscht, habe sich auf und über seinen kleinen Sohn gefreut, sagte er.
Andererseits, das widerspricht doch eindeutig dem, was Sabrina T. erzählt hat, ist der Nebenkläger, also dieser Anton F., denn auch damit konfrontiert worden?
Ja, die Richterin hat das schon angesprochen, dass ja laut Aussage von Sabrina T. sich die Vorgeschichte ganz anders darstellt. Und da sagte er dann, was seine Ex-Freundin gesagt habe, das entspreche nicht der Wahrheit.
Ja, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, sie sagt, er sagt. Und was sich hinter geschlossenen Türen abgespielt hat, kann man hinterher schwer nur beurteilen. Na, also kommen wir jetzt zum Tattag. Wie haben der Angeklagte, also die Angeklagte und der Nebenkläger, also der Partner, die Zeit an diesem Tag denn so geschildert?
Also da hat es offenbar Streit zwischen Sabrina T. und Anton F. gegeben. Die Details haben beide unterschiedlich dargestellt.
Wieder einmal.
Ja. Jedenfalls hatte die 28-Jährige offenbar an jenem Tag ein Date mit einem anderen Mann, auf das sie sich gefreut hatte. Während er, also ihr Partner bei der Arbeit war, hat sie sich also zurechtgemacht und ja, wollte dann also diesen Menschen treffen. Der sagte dann aber ab. Und stattdessen wollte sie sich dann mit einer Freundin treffen und quasi so als Trost oder vielleicht um sich mal ein bisschen Zuwendung zu holen. Und diese Freundin, die hatte dann auch keine Zeit.
Also war sie jetzt unausgeglichen, unzufrieden, nichts klappt so richtig. Und dann weint ihr Baby und lässt sich auch nicht beruhigen. Also, ich sag ja immer, ich bin bekennender Vater und vor allen Dingen Großvater. Und dass Säuglinge und Babys manchmal anstrengend sein können, ist mir nur zu bewusst. Doch das gehört eben zum Elternsein dazu, dass man sich dann trotzdem um sein Kind kümmert und fürsorglich mit ihm umgeht. Ja, Babys sind ja einfach hilflos. Sie können sich nur mitteilen, indem sie weinen, wenn es ihnen schlecht geht. Und sie können uns nicht erklären, was eigentlich mit ihnen so los ist.
Das ist wahr, da hast du recht. Also natürlich gehört ein fürsorgliches Kümmern für den Säugling, um den Säugling wirklich zum Elternsein dazu. Dass Babys auch mal weinen, das muss man aushalten. Ja, aber Sabrina hatte offenbar an diesem Abend, anders als es notwendig gewesen wäre, keinen Sinn für die Bedürfnisse ihres Sohnes. Sie war ungeduldig, genervt, wollte offenbar ihre Ruhe. Und also tat sie nun das, was wir eingangs schon geschildert haben. Sie warf die beiden Bettdecken auf ihr Kind, ging ins Wohnzimmer und schaute auf ihrem Handy diese Castingshow, bis sie dann etwa eine halbe Stunde später, dass der kleine Junge nicht mehr atmet. Was mich noch interessiert, Klaus, bei der Obduktion dieses 5 Monate alten Säuglings wurden doch Kopfverletzungen festgestellt, wenn ich das richtig weiß. Was könnt ihr darüber sagen, wie die entstanden sind? Doch wohl kaum durch die beiden Bettdecken.
Nein, natürlich nicht. Unter anderem haben wir auch eine Schädelfraktur festgestellt, die bereits einige Tage vor dem Tod des Jungen entstanden sein muss. Das wirft aus meiner Sicht schon ein anderes Bild auf diese Situation mit dem Kind. Die Vorgeschichte war offensichtlich anders und das waren eindeutig Folgen stumpfer Gewalteinwirkung. Und entweder ist das Kind tatsächlich wegen großer Unachtsamkeit der Eltern irgendwo tief runtergefallen, ja, oder das wurde geschlagen.
Aber wer die Verletzung denn nun diesem kleinen Jungen zugefügt hat, das konnte ja wohl nicht geklärt werden.
Nein, das ist ja auch wichtig, denke ich, in dieser Situation. Das kann sowohl Vater als auch Mutter gewesen sein. Ich denke, die beiden alleine kommen dafür in Frage.
Die Angeklagte sagte dann da ja dazu im Prozess, ihr kleiner Sohn sei schon mal vom Sofa auf den Boden gefallen. Dann sagte sie weiter, eine andere Erklärung für die Verletzung habe ich nicht. Klaus, so als Rechtsmediziner, hältst du das für plausibel?
Nö, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Diese Erklärung halte ich für eine reine Schutzbehauptung. Entweder ein Elternteil hat überhaupt nicht aufgepasst und das Kind ist irgendwo tief runtergefallen, nicht nur vom Sofa, oder das Kind wurde an den Kopf geschlagen oder der Kopf wurde heftig irgendwo gegengehauen.
Also das, was sie da erzählt hat, das ist demnach nicht plausibel. Also man braucht schon eine stärkere Gewalteinwirkung, damit solche massiven Verletzungen, wie dieser kleine Säugling aufwies, verursacht. Natürlich möchte man das
Bettina,
nicht. Aber
überleg mal, das war ein Schädelbruch. Ja, das ist keine Bagatelle. Und von daher kann die Vorgeschichte nicht ganz so harmonisch gewesen sein, wie man sich das ja nach den Aussagen alleine vorstellt. Die Staatsanwältin, die dann plädiert hat, die hat gesagt, es sei nicht feststellbar, ob Sabrina T. in Tötungsabsicht gehandelt hat.
Du meinst, jetzt sind wir wieder bei den Decken und nicht bei der Kopfverletzung, sondern dabei, dass sie ihr Kind mit den Decken zugedeckt hat, ne?
Ja, im Prozess ging es ja um die Kopfverletzung, ehrlich gesagt, nur nebenbei. Im Vordergrund stand natürlich die Tat mit den Decken. Und das hat die Staatsanwältin als eine Spontantat und ja, auf Seiten der Frau als eine affektive Ausgangslage bezeichnet. Immerhin, die Staatsanwältin forderte dann 7 Jahre und 8 Monate Haft für die Angeklagte. Ganz anders der Verteidiger. Der plädierte für eine deutlich geringere Strafe, nämlich zwischen 2 und 3 Jahren Haft wegen Totschlags in einem minderschweren Fall. Und den minderschweren Fall hat er damit begründet, weil sich seine Mandantin in einem seelischen Ausnahmezustand befunden habe. Die Angeklagte selbst sagte dann auch in ihrem letzten Wort über den kleinen Sohn, ja, man mag es glauben oder nicht, sie sagte, ich vermisse ihn jeden Tag.
Also ich möchte das sogar glauben, denn wenn wir ja wissen, dass sie ihn vorher nicht vernachlässigt oder misshandelt hat oder auf jeden Fall nicht.
Denk an den Schädelbruch.
Ja, gut, aber wenn man weiß, dass es vorher zumindest kein Zeichen von Vernachlässigung gab, also vielleicht ist es wirklich so gewesen, dass sie sagt, wenn sie sagt, ich vermisse ihn jeden Tag. Interessant ist natürlich jetzt, wie das Gericht die Sache bewertet hat. Das Gericht hat nämlich dem Antrag der Staatsanwaltschaft Folge geleistet, beziehungsweise sie fanden das angemessen und verhängte tatsächlich genauso 7 Jahre und 8 Monate Haft wegen Totschlags, wie das von der Anklagebehörde beantragt worden war. Und die Vorsitzende Richterin sagte an die Angeklagte gewandt, sie haben ihr Baby, welches sich nicht wehren konnte, getötet. Die Richterin fragte weiter, warum tötet eine Mutter ihr 5 Monate altes Baby? Die Kammer habe ein klares Motiv nicht aufklären können, sagte die Richterin weiter. Sie sagte auch, dass die Angeklagte nach Überzeugung des Gerichts schuldfähig gewesen sei. Es sei keine Handlung im Affekt gewesen. Und dann hat sie nochmal auf die Darstellung der Rechtsmedizin Bezug genommen, wonach das Kind ja nach einigen wenigen Minuten starb und währenddessen die Mutter in einem anderen Raum saß und in aller Ruhe eine Sendung geguckt hat. Und dann sagte die Vorsitzende Richterin wieder an die Adresse der Angeklagten, sie haben mindestens 5 Minuten Zeit gehabt, ihr kleines Kind zu retten. Klaus, wir haben ja eingangs schon darüber gesprochen, was man aus diesem Fall lernen kann. Was ist für dich als Rechtsmediziner die Bilanz?
So, eigentlich müsste ich darüber einen ganzen Aufsatz schreiben. Kurz gefasst, die Bilanz ist wieder einmal sehr, sehr traurig. Ein gesunder Säugling stirbt, weil die Eltern ja im Grunde egozentrisch orientiert sind. Die denken in erster Linie an sich selbst. Die waren auf ihre Elternrolle offensichtlich nicht wirklich vorbereitet. Was mir stets erneut ja aufstößt, was mich zum Grübeln bringt, das muss ich schon nochmal hervorheben, nach unserem Strafrecht wird nur die handelnde Person bestraft. Also in diesem Fall die Mutter, die das Kind getötet hat. Ja, und der Mann, das frage ich dich und eigentlich frage ich das auch die Gesellschaft, der ist eigentlich ursächlich beteiligt und natürlich genauso für das Kindeswohl zuständig wie die Mutter. Aber vor Gericht ist er einerseits Zeuge der Anklage und dann auch noch Nebenkläger. Und er versucht also seiner Frau dann die Schuld alleine in die Schuhe zu schieben als Nebenkläger. Eigentlich, finde ich, müsste er mit auf der Anklagebank sitzen und er müsste mit dem Finger nicht nur auf die Frau zeigen, sondern auch auf sich selbst, finde ich.
Ist ein Punkt, den du da hast, darüber kann man sicherlich diskutieren.
Nee, darüber wollen wir nicht diskutieren.
Nein, darüber wollen wir jetzt nicht diskutieren. Man darf sich darüber Gedanken machen.
Zuständig sind beide.
Aber unser Strafrecht sieht das eben so vor, er war nicht im Haus, als die Frau diese fatale Tat begangen hat. Und letztlich ist dann eben alleine, laut Gericht, sie dafür verantwortlich gewesen. Wir haben ja eingangs darüber gesprochen, dass das natürlich ein besonders trauriger Fall ist. Ich erzähl sowas auch wirklich nicht gerne, weil das auch mich traurig macht, wenn ich höre, dass so ein kleines, wehrloses Kind sterben muss. Und andererseits finde ich es eben auch wichtig, wenn man solche Fälle thematisiert. Vielleicht haben wir ja damit erreicht, dass ein anderes Paar mit einem weinenden, schreienden Kind umsichtiger handelt und eben das Kind anders behandelt und dass wir vielleicht dazu beigetragen haben mit diesem Podcast, dass jemand weiß, wie dann umzugehen ist und dass ja ein Kind mehr oder dass wenigstens solche furchtbaren Fälle hoffentlich nicht wieder vorkommen. Das wäre wirklich sehr, sehr schön und das würde ich mir sehr wünschen.
Frommer Wunsch, die Praxis ist ja leider immer wieder anders. Und ich finde, die sozialen Dienste haben ja eine sehr schwierige Aufgabe. Wir haben es ein bisschen leichter, wenn wir hinterher darüber reden. Cura posterior nennt man sowas ja, leider zu spät, aber vielleicht hilft es tatsächlich einer anderen Familie oder einem anderen Kind. Das wünsche ich mir jedenfalls.
Das würde ich mir auch wünschen. Und ansonsten bedanke ich mich wieder bei dir für deine Beiträge bei unserem gemeinsamen Podcast. Nächstes Mal wird es um ein ganz anderes Thema gehen. Ich freue mich dann wieder auf einen weiteren interessanten Fall. Und ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Und Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.